Ostgott gibt oder Westgott. Gott ist überall derselbe. Amen. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Das ist mir immer ein innerer Vorbeimarsch, hier in die Begegnungskirche zu fahren. Toll. Viel zu selten sehen wir uns, stimmt's? Genau. Gestern war ich auf einer Hochzeit eingeladen, auf einer Trauung in einem kleinen Ort Storchendorf-Linum. Sehr schön, sehr empfehlenswert. Im ehemaligen Osten, aber sehr, sehr schön hergerichtet. Wunderbar. Die Kirche, super toll. Die Diakonisse, die dafür zuständig ist für diese Kirche, hat uns gesagt, es waren noch nie so viele Leute in dieser Kirche wie gestern Nachmittag. Das ist leider so in den kleinen Kirchen. Aber interessant ist, man trifft ja da so manche Leute. Ich war richtig erschrocken. Thomas von euch war auch da mit seiner Frau. So ist es manchmal. Man trifft alte Bekannte und dann denkt man darüber nach, was aus denen so geworden ist. Manchmal muss man dreimal überlegen, ob man die überhaupt noch wiedererkennt. Wer war denn das überhaupt? Du kennst ihn, aber weißt den Namen nicht mehr. Und dann merkt man, man ist schon ein bisschen älter geworden. Aber das, was mich also immer bewegt, ist folgendes. Was ist aus den Leuten so geistlich geworden? Und dann entdeckt man bei so einer Hochzeitsgesellschaft häufig Leute, die waren mal so was von feurig. Die waren mal mittendrin. Und sind weit ab vom Schuss. Und das macht mich traurig. Ich freue mich, wenn Leute heiraten, die beide Jesus lieben. Das war gestern Nachmittag auch so. Das war so das Highlight, das hat mich hochgehalten. Aber als wir nach Hause fuhren, haben wir darüber gesprochen im Auto. Eigentlich ist es traurig, dass Menschen, die so nah dran waren, die mit Jesus gegangen sind, plötzlich irgendwie wieder weg sind vom Fenster. Als Paul mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich herkomme predigen, hat er gesagt, wir sind gerade im Markus-Evangelium und wenn du willst, kannst du einen Text aus Markus 4 nehmen. Und ich dachte, oh, so einen vorgeschriebenen Text, das mag ich überhaupt gar nicht. Gar nicht. Ich bin so ein Spontaner, aber so. Dann habe ich den Markus-Evangelium aufgeschlagen und dachte, oh, das ist eine steile Vorlage. Gleich am Anfang erzählt Jesus diese Geschichte von dem Mann, der Saat aussät im Frühjahr und diese Saat auf vier verschiedene Stellen auf dem Acker fällt. Das Gleichnis vom vierfältigen Acker. So kennen wir Frommen das. Aber verstanden haben wir das alle noch nicht so richtig. Und ich dachte, Paul, also das passt mir doch irgendwie. Da steige ich mal drauf ein. Super. Also, die Leute, die damals mit Jesus zusammen waren, die brauchten auch ein wenig Nachhilfe, als er ein Beispiel erzählt hat, das so aus dem Leben herauskam. Das ist immer so, dass Dinge, die in unserem Leben passieren, häufig irgendwie eine geistliche Erklärung brauchen. Jesus hat seinen Jüngern diese Erklärung für dieses Gleichnis vom vielfältigen Acker gegeben und das lese ich uns jetzt vor. Wer mitlesen will, Markus 4 ab Vers 13. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr versteht schon dieses Gleichnis nicht, wie wollt ihr dann erst alles andere begreifen? Was der Bauer im Gleichnis aussät, ist die Botschaft Gottes. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt wieder alles weg, was in ihr Herz gesät war. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie gehören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem vom Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie gehören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann, Halleluja, gibt es auch Menschen, die der fruchtbare Boden sind, auf den die Saatkörner fallen. Sie hören Gottes Botschaft, nehmen sie an, und bringen Frucht, 60, 30, 60 oder 100-fach. Bis dahin dieses tolle Wort Gottes. Und ich wünsche uns, dass dieses Wort unser Herz erreicht und dass wir verstehen, was Gott uns mit diesem Wort, das heute an unser Herz kommt, sagen möchte. Zunächst mal ist es eher eine Statistik, die wir hier lesen. 4 Gruppen von Menschen, die das Wort Gottes hören und unterschiedlich in ihrem Leben erfahren. Und ich dachte, wenn wir schon mal dabei sind, dann könnten wir ja mal diese Statistik irgendwie auf uns hier legen. Also die erste Gruppe. Der Same fällt auf den Weg und wird geklaut. An anderen Stellen, wo dieses Gleichnis auch beschrieben wird, da geht es um Vögel, die den Samen fressen. Hier ist deutlich gesagt, der Teufel stiehlt diesen Samen. Also die erste Gruppe. Wer möchte gern dazugehören? Nur Mut. Die zweite Gruppe. Der Same fällt auf felsigen Boden. Dort, wo also Pflanzen wenig wurzeln können, gehen schnell auf, aber sind auch schnell wieder dahin. Die sogenannten Rohrkrepierer. Also wer möchte dazugehören? Ihr könnt euch outen, das ist ja nicht schlimm, wir sind doch hier Familie. Habt ihr jedenfalls letzten Sonntag gehört. Also niemand. Okay, dritte Gruppe. Das sind die, die also im Dorngestrüpp irgendwie sich wiederfinden. Wo die gute Botschaft überwuchert wird von allen möglichen Dingen dieser Welt. Also wir haben aus dieser Gruppe gestern ein paar kennengelernt. Meine Herren, du, die haben alles. Reichtum, da geht es nur um Autos. Wunderbar. Und Häuser und was die alles haben. Und da tauschen die sich auf der Hochzeit drüber aus. Da wird dann ganz schwindelig. Da weißt du gar nicht, was du sagen sollst mit deinem neuen Fahrrad. Es sei denn, du findest ein paar Grüne auf der Hochzeit. Da bist du wieder gut raus. Wer möchte gerne zu der Gruppe gehören? Niemand. Also alle wollen die vierte Gruppe. Der fruchtbare Boden. Wer möchte gerne so ein Boden sein, wo der Same wirklich Wurzeln schlägt? Hände hoch. Ja, so ist es. Da sind wir also schon fast am Ende. Paul, jetzt können wir einfach nur noch beten und dann geht es gut. Abendmahl feiern und dann geht's los. Aber die Frage ist natürlich, wie kommen wir dahin? Das ist so interessant, dass die meisten, fast alle Leute eigentlich dieses Ziel haben, dass das Wort Gottes Frucht bringt. Und mir gefallen solche Leute, wo diese Frucht doch wirklich zu sehen ist. Das begeistert mich, die Bibel aufzuschlagen und Menschen zu finden, wo man sagt, wow, also mein Junge, ein Mose. Kann nicht reden, kriegt noch einen Kumpel an die Seite gestellt, geht zum Pharao und sagt, pass auf, lass mein Volk ziehen. Viele, viele Jahre waren die in Ägypten in Gefangenschaft. Gott spricht zu ihm, dieses Wort von Gott wurzelt in ihm und der geht los, stellt sich vor den Pharao hin und sagt ihm, was eine Harke ist. Interessant. Dann lese ich von einem David. Als junger Mensch, gesalbt durch Samuel, steht er eines Tages ohne Rüstung, ohne Waffen, ohne alles vor Goliath und spricht dieses Wort: Du kommst mit Waffen her, aber ich komme im Namen meines Herrn, des Allmächtigen. Nur mit einer Schlinge, David war nicht bang. Macht immer mein kleiner Enkelsohn. Und dann muss ich also der Goliath sein. Und er der David. Ja, wir wollen alle so wie David sein. Wir möchten das. Wir möchten, dass unser Leben Frucht bringt. Wir möchten solche Leute sein wie Noah, der also mitten in der Wüste von Gott das Wort bekommt, ein Haus zu bauen, in dem, oder ein Boot zu bauen, in dem viele Leute Rettung finden können. Und er macht das. Und er wird zu einem Menschen, also solche Menschen liebe ich. Ich mag die. Ich mag Menschen wie die drei Jungs, die vor Nebukadnezar stehen. Und Nebukadnezar denen sagt, also pass auf, wenn jetzt die Nationalhymne gespielt wird, dann gibt es nur eine Chance zu überleben. Ihr müsst vor meinem Standbild niederfallen. Wenn du die Bibelstellen suchst, über die ich spreche, da ist eine gute Hausaufgabe. Das ist wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Ich glaube, Wissen ist an der Stelle wirklich auch Macht. Also die drei Jungs, die stehen vor diesem Nebukadnezar und der sagt ihm, pass auf, letzte Chance, gleich kommt die Nationalhymne, alle auf dem Boden vor diesem Denkmal niederfallen. Gibt es ja heute noch solche Länder. Einige wenige haben immer noch irgendwie sich durchgemogelt, aber auch diese Denkmäler werden fallen, im Namen Jesu sage ich das. Da stehen die vor diesem König und sagen, pass auf, also folgendes ist, wenn Gott uns retten will, dann macht er das jetzt. Und wenn nicht, gehen wir in den Feuerofen und du wirst sehen, wir werden vor dir nicht niederfallen, weil wir nur einen anbeten und das ist der lebendige, mächtige Gott. Das Endergebnis kennen wir. Durch das Feuer dieses Ofens kommen drei Männer wieder raus, stärker als zuvor. Ich liebe Menschen, die nicht nur den Wunsch danach haben, Frucht zu bringen, sondern die auch Frucht tragen. Das gilt uns ja. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ich will, dass ihr hingeht. Johannes 15 kann man das nachlesen, 16 da in dieser Gegend. Ich will, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und zwar viel Frucht. Und ich will, dass diese Frucht bleibt. An anderer Stelle sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid der Reben, die Reben und im gleichen Zusammenhang. Und wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Also das ist vorgesehen von Gott. Das ist nicht nur eine Art von Statistik, sondern das ist, was Gott vorgesehen hat. Er möchte, dass wir alle zur Gruppe 4 gehören. Und da habt ihr schon eine wichtige Erkenntnis gewonnen heute Morgen, als ihr euch geoutet habt und gesagt habt, wir wollen das auch. Wir sind da auf guter Linie. So hat Jesus das seinen Jüngern beibringen wollen. Wir wollen fruchtbar sein in unserem Leben. Und weil wir das wissen, steuern wir darauf zu, dass das in unserem Leben Wirklichkeit wird. Über Ostern gibt es immer interessante Statistiken in deutschen Zeitungen. Der Spiegel hat einen großen Artikel darüber geschrieben mit der Überschrift Christen brauchen Gott nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Aber in dieser Statistik, die da veröffentlicht wird, hat man ein bisschen nachgefragt, was glauben denn Menschen in Deutschland? Besonders Christen. 75% der Christen in der katholischen Kirche glauben daran, dass es wirklich einen Gott gibt. 67% im evangelischen Raum, dazu gehören wir auch, 67% glauben auch, dass es einen Gott gibt. 20% der Atheisten glauben auch, dass es einen Gott gibt. Das ist meine Zielgruppe. 20%, die finde ich cool, die will ich haben. Super. Aber die anderen Zahlen haben mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Wir sind doch die, die das Wort Gottes bekommen haben von Gott. Und wir sind doch die, die berufen sind, dieses Wort Gottes ins Leben zu holen. 53% der Katholiken glauben an ein Leben nach dem Tode. 41% aus dem evangelischen Lager glauben das auch. 26% der Atheisten glauben auch an ein Leben nach dem Tode. 49% der Katholiken glauben an eine unsterbliche Seele. 52%, wir sind besser als die Katholiken, 52% der Evangelischen glauben auch an die Unsterblichkeit der Seele. 32% der Atheisten glauben das übrigens auch. Letzte Statistik, 75% der Katholiken glauben an Wunder. 71% aus dem evangelischen Lager auch. 51% der Atheisten glauben auch an Wunder. Warum ich uns das sage, ich merke ein Defizit unter uns Christen. Und ich merke, unser Auftrag, diese 20% der Atheisten mit dem Evangelium zu erreichen, die hängt damit zusammen, welchen Glauben wir haben. Nicht welche Gelegenheiten wir haben, sondern welche Gewissheit unseres Glaubens wir haben. Darum ist dieses Thema oder diese Predigt auch überschrieben mit dem herrlichen Titel Die Kraft der Gewissheit. Also mich macht es wirklich doll traurig, das hat mich sehr berührt. In dieser Woche hat man überall in den Medien gehört, wenn es so weitergeht, dann halbiert sich die Zahl der Christen bis 2060, der Mitglieder in christlichen Kirchen. Und alle sind ganz aufgeregt und sind ganz, was wird bloß werden und wie werden wir bloß die Pfarrer bezahlen und die großen Kirchen und lalala. Aber die eigentliche Frage ist doch, wie viele Leute gibt es, die nicht nur den Wunsch haben, fruchtbar zu sein, sondern die wirklich Frucht bringen können? Wie viele Leute haben wir, die hier sitzen und vielleicht zu der Gruppe gehören, zu den 40%, die in Kirchen sitzen und nicht mal daran glauben, dass es tatsächlich Gott gibt? Die stochern irgendwie im Nebel ihres Glaubens und denken, es wäre ganz gut, wenn. Es gibt zu viele Leute mit viel Wissen, aber auch mit viel Zweifeln unter uns. Zweifel bringen uns immer in Unsicherheit, stimmt's? Deswegen war das Erste, was der Teufel versucht hat, Menschen den Zweifel einzupflanzen, sollte Gott gesagt haben. Daraus wird später, bis heute, ob das wirklich stimmt, kann Gott wirklich heilen? Ist das wirklich wahr, dass er auch mich liebt? Bin ich wirklich wertvoll? Gehöre ich wirklich zu ihm? Oder bilde ich mir das alles nur ein? Daraus entwachsen Zweifel und Paulus schreibt später an Timotheus, zweifelnde Menschen sind wie Menschen, die auf einer Welle schwimmen, wie eine Woge im Meer, mal oben, mal unten, mal links, mal rechts, mal wissen die gar nicht, wo sie sich überhaupt noch befinden, verlieren den Halt unter den Füßen. Wir kennen sowas alles. Statistiken wie diese, die ich uns gerade so vorgelesen habe, die belegen das. Und meine Sehnsucht danach ist, dass es Menschen gibt, die sich ihres Glaubens gewiss sind, die damit nicht nur hausieren gehen, sondern die mit dem Wissen, das sie haben, auch wirklich leben können. Paulus schreibt an die Römer, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes, noch Mächte und Gewalten, noch Gegenwärtiges oder Zukünftiges, noch irgendeine andere Kreatur mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Die Frage, die mich beschäftigt und die gerne so an uns weitergeben möchte, ist, wie ist unser Stand als Christen? Sind wir Menschen, die schon Bescheid wissen? Oder sind wir Menschen, die sich uns ihrer Sache wirklich sicher sind? Weißt du, wenn heute das Licht ausgeht, dann bin ich mir sicher, dass ich beim Herrn bin. Und ich werde diese Frage nachher nochmal stellen müssen, weil wir alle uns vor Gott fragen müssen, ist dieser fromme Wunsch, ich möchte gerne, dass Frucht aus meinem Leben entsteht, wirklich festgemacht in der Gewissheit unseres Glaubens? Oder ist das alles nur ein frommer Wunsch? Ist es so eine Emotion, so ein Gefühl? Ist es etwas, was wir gerne hätten? Ich würde mit einem praktischen Beispiel mal beschreiben. Vor 10 Jahren, 12 Jahren schon her, hat Gott mir mal gesagt, ich soll einen Kindergarten bauen. Und ich habe mich damals gefühlt wie Noah in der Wüste. ich war also kein Kindermensch und ich wusste, was da auf mich zukommt, wenn ich in dieses Wespennest pieke, damals. Und dann bin ich also zum Bürgermeister und zu den ganzen offiziellen Stellen, habe gesagt, wir wollen gerne einen Kindergarten bauen. Und jetzt will ich euch mal sagen, was das größte Gewicht hatte bei meinen Verhandlungen. Ich bin da immer hingegangen und habe gesagt, wissen Sie was, wenn Sie können tausendmal sagen nein, wenn ich meine Augen zumache, dann sehe ich diesen Kindergarten da stehen. Ich sehe das schon. Ich hatte den Architekten gebeten, mal einen Entwurf zu machen und diesen Entwurf, den hatte ich hier und hier. Und immer wenn also so auf Anti die Sache ging, also das geht gar nicht und Christen sowieso nicht und es wird sowieso nicht, dann habe ich dieses Beispiel genutzt und habe gesagt, wissen Sie was, Sie können sagen, was Sie wollen, aber wenn ich meine Augen zumache, ich sehe das. Ich sehe genau, wo der Kindergarten steht und ich werde so lange hierher kommen, bis dieser Kindergarten da tatsächlich steht. Du kannst kommen und dir den angucken, er steht da. Aber diese Gewissheit des Glaubens, die birgt eine Kraft in sich, da kann der Sturm noch so blasen. Da weißt du, wenn der Herr mit im Boot ist, das wird. Auch wenn die Zweifel kommen, aber das wird. Irgendwie wird es werden. Ich kann Gott auch nicht vorschreiben, wie er es machen soll, aber Gott hat einen Plan. Und ich weiß das. Und diese Gewissheit, die trägt mich und hält mich. Während wir diesen Kindergarten gebaut haben, bekam ich plötzlich auf dieser Baustelle Besuch. Wenn ich dir schon mal erzählt habe, dann ist egal, lach trotzdem weiter. Nochmal. Bekam ich Besuch von einem Mann und als er die Treppe hochkam, ich habe oben da irgendwas renoviert in diesem Neubau, da habe ich erkannt, es ist mein alter Lehrer aus der Berufsschule. Und zwar der Lehrer, der bei meiner Bekehrung mir eine Beurteilung geschrieben hat, nach der Bekehrung. Herbert hat einen sehr labilen Charakter. Der ist heute so und morgen so. Kein Verlass auf diesen Menschen. Später haben mir andere gesagt, aus dieser Fraktion, in der der auch war, du wirst hier nie eine Wohnung kriegen, du bist der Erste, der hier rausfliegt. Alles, was man sich so anhört. Weißt du, in solchen Moment hier zu wissen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das ist schon eine Geschichte, du. Und dann kam dieser Mann und hat gesagt, weißt du, ich habe all die Jahre verfolgt, was du gemacht hast. Viel war ja in der Zeitung zu lesen und ich weiß, du bist ein Mann, der betet. Kannst du für mich beten? Dann hat er mal erzählt, dass er auch irgendwelche frommen Vorfahren hatte und auch schon mal in der Kirche war. Na gut, kann er erzählen, war mir egal, jedenfalls. Dann hat er gesagt, er war im Krankenhaus und ist jetzt rausgekommen und ob ich für ihn beten kann. Natürlich habe ich für ihn gebetet. Habe ihm erklärt, wie man sein Leben Jesus gibt, habe ihm die Hände aufgelegt. So wie das Wort Gottes uns das sagt. Und dann ist er losgegangen. Dann hat er mich immer wieder mal angerufen. Bis er mich gefragt hat, ob ich nicht auf seiner goldenen Hochzeit der Überraschungsgast sein will. Seine Frau weiß nichts davon, aber er würde doch gerne, dass ich komme und dort ein Wort sage. Und dann hat er gesagt, und vielleicht kannst du auch ein Gebet sprechen. Na, das ist eine Herausforderung, natürlich mache ich das. Also zu so einer Kneipe gefahren, dort reingekommen, die Kneipe voller Leute, keiner weiß, wer ich bin. Mein Sohn war mit der Gitarre dabei, vielleicht haben manche gedacht, jetzt kommt die Heilsarmee. Aber dann hat er mich vorgestellt als seinen Bruder. Hier ist mein Bruder im Glauben, hat er dann noch gesagt. Da habe ich gedacht, wow. Und während er so die ersten Worte sagt, kommt die Kellnerin mit so einem großen Tablett Bier. Zwei Stufen und du ahnst, was jetzt passiert. Sie stolpert und haut dieses ganze Tablett in den Gang. Da hatte ich alle Zuhörer auf meiner Seite. Ich habe gesagt, bleiben Sie ganz ruhig, setzen Sie sich ins alles, kein Problem. Ich habe sofort das Thema geändert und habe über die Scherben unseres Lebens gesprochen. Vor ungefähr 4 Wochen hat dieser Lehrer mich wieder angerufen. Und wir haben gesprochen, sie ist schon ein bisschen älter geworden jetzt. Der hört immer nicht auf zu reden. Und dann jedenfalls, er sprach und sprach. Und dann hat er plötzlich zu mir gesagt, weißt du, das hatte ich dir noch gar nicht erzählt. Damals, als ich, vor 5 Jahren war das, als ich bei dir war zum Beten, da kam ich aus dem Krankenhaus und ich kam von einer Chemo. Ich hatte Krebs. Sagt er, und ich bin nach Hause gegangen und habe alle Medikamente weggeworfen. Und ich wollte dir nur sagen, mir geht's wirklich gut. Manchmal braucht es etwas Zeit. Wichtig ist, dass du dir deiner Sache sicher bist. Als ich für den gebetet habe, da wusste ich gar nicht, was er hat. Aber ich wusste, Gott kennt diesen Menschen. Ich wusste, Gott will jedem Menschen helfen, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das ist viel wichtiger als Gesundheit. Dass der Jesus kennenlernt. Und auch wenn ich mir das noch nicht so richtig vorstellen kann, aber ich will das glauben, Wilfried sehe ich wieder im Himmel. Und wir beide beten oft für solche Leute, weil wir diese Gewissheit in uns tragen, Gott hört Gebet. Gott hört Gebet. Paulus schreibt an die Epheser, Gewissheit unseres Heils ist wie ein Helm, den wir tragen, als geistliche Waffenrüstung. Diese Gewissheit, die uns trägt, diese Gewissheit, die uns hält, diese Gewissheit, die wir haben, dass wir wirklich zu Gott kommen können, die erzeugt in uns Kraft und steht gegen alle Zweifel, die uns beschleichen wollen. Ich glaube das ganz sicher. Diese Botschaft muss an die 20%, die an einen Gott glauben und nicht wissen, wer er ist. Mir tut es leid, dass in der Kirche Leute sitzen, die die Botschaft hören, aber sich das, was Gott ihnen geben will, rauben lassen. Aber ich bin ganz ehrlich, mich interessieren mehr die Leute da draußen. Vielleicht, weil Gott mir ein Herz gegeben hat für die Verlorenen. Weil er selbst ein Herz für die Verlorenen hatte. Und mich interessiert, wie kann ich diese Botschaft dahin bringen? Vor 2 Jahren hat Gott mir gesagt, ich soll ins Kino gehen und den Leiter des Kinos in Oranienburg fragen, ob wir nicht zu Ostern mal die Auferstehung zeigen können. Wäre doch ein cooler Film. Hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis ich den rum hatte. 4 Tage, 4 Filme, jeden Tag eine kurze Predigt nach dem Film. Er hat es erlaubt, wunderbar, toll, super, kann man sich nur wünschen, Paul, das ist so das, was wir so im Herzen haben. Und dann habe ich zum Schluss gesagt, Mensch, ich habe hier noch so einen kleinen Videoclip, das wäre doch cool, wenn Sie den zeigen könnten im Kino. Und dann haben wir das Format für die Techniker unter uns, das Format auf Kinoformat gebracht und ihm diesen Clip gegeben. Und seitdem läuft vor jedem Film eine Werbung für unsere Gemeinde. 4 Leute, die ganz kurz in 30 Sekunden sagen, wenn es das christliche Jugendzentrum nicht gäbe, wo wäre ich dann? Vielleicht stellst du dir diese Frage auch nochmal. Wo wärst du eigentlich, wenn du diese Familie, diese Gemeinde nicht hättest? Und dieser Clip, der endet mit diesem Satz, Christliches Jugendzentrum, da gehe ich hin. Und es ist so eine Einladung. Vor 3 Monaten rief mich dieser Kinoleiter an und hat gesagt, Mensch, es ist bald wieder Ostern, Herr Weimer. Wie sieht's aus? Und dann habe ich gesagt, mal gucken. Und dann bin ich hingefahren, schön Kaffee trinken mit ihm. Und dann haben wir uns ausgemacht, also wir machen das wieder. Wir zeigen einen tollen Film von einem Menschen, der Lobpreisleiter war und der ein Lied geschrieben hat, I Can Only Imagine. Und dann haben wir diesen Ostern diesen Film gezeigt und ich habe dann zu ihm gesagt, wissen Sie was, das Beste wäre natürlich nach diesem Film, wenn wir hier ein Lobpreiskonzert machen würden. Hat er gesagt, haben wir noch nie gemacht im Kino. Gut, sag ich, das war toll, dann machen wir das erste Mal. Und er hat ja gesagt, auf eigenes Risiko. Und wir waren mit 150 Leuten im Kino und haben Ostern gefeiert, wie ich es mir vorstelle. Halleluja. Mit Lobpreis vom Feinsten, mit einer Riesenband, richtig Rambazamba. Das war cool. Halleluja. Die Gewissheit des Glaubens wirkt überzeugend, auch wenn du dich verspielst, wenn du holprig sprichst, wenn du null Ahnung hast, das zeigen uns die Beispiele aus der Bibel. Mose, geh zum Pharao und sag, lass mein Volk ziehen. Und er muss 11-mal dahin gehen. 11-mal. Bis es tatsächlich geschieht. Diese Gewissheit zu haben, wenn Gott zu mir spricht. Er hatte auch jedes Mal eine besondere Begegnung mit Gott. Diese Gewissheit im Herzen zu haben, wenn ich eine Botschaft von Gott habe, dann gehe ich so lange, bis ich dort am Ziel bin. Immer wieder hat Gott mit ihm gesprochen. Immer wieder hat Gott gesagt, geh nochmal. Ich will über die Zusammenhänge nicht so sehr viel sagen, aber ich will uns fragen, was ist nötig, dass diese Gewissheit in unserem Leben Raum gewinnt? Was ist nötig, dass wir zu einem Menschen werden, der nicht nur den Wunsch hat, Frucht zu bringen, sondern der tatsächlich Frucht bringt, dessen Leben Ergebnisse zeigt. Ich bin so froh, dass es diese Menschen immer wieder gab und immer wieder geben wird, bis der Herr wiederkommt. Der Herr hat versprochen, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und ich glaube das ganz fest. Auch wenn die Zahlen sich verringern, ich weiß, Gottes Wort ist wahr. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Diese Gewissheit im Herzen zu tragen, die macht mich mutig, auch in Zeiten, wo alles irgendwie nicht funktioniert. Weißt du, 5 Evangelisationen, kein Mensch hat sich bekehrt. Wir kennen solche Situationen. Du predigst dir einen Wolf und niemand reagiert. Du machst die dollsten Witze, alle lachen, dann machst einen Aufruf, gehen sie alle nach Hause. Du sagst, ey, wenn ihr euch nicht bekehrt, ihr kommt in die Hölle. Also die schärfsten Waffen rausgezogen. Ja, die Statistik sagt, nur noch 20% in der evangelischen Kirche glauben überhaupt, dass es eine Hölle gibt. Vielleicht ist das der Grund, warum die Leute sich nicht mehr an die Brust schlagen, weil sie merken, wir brauchen den Weg in den Himmel, wir brauchen das. Wie bekomme ich diese Gewissheit? Menschen der Bibel leben uns das vor. Petrus und Johannes, die vor dem Hohen Rat stehen und sich verantworten müssen, weil sie einem Menschen geholfen haben, auf die Beine zu kommen. Und die sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Diese Menschen haben uns dahin gebracht, dass wir heute hier sitzen. Menschen, die sich ihrer Sache total sicher waren. Die Begegnung, die persönliche Begegnung mit Gott, immer wieder neu, die führt uns dahin, dass die Gewissheit in uns wächst. Nicht das Wissen, das ist auch cool, Theologiestudenten, wunderbar und super und toll, macht das. Aber ohne Gewissheit des Glaubens ist dieses Wissen nichts. Das verpufft, wenn die Zweifel kommen. Aber die Gewissheit, die von Gott kommt, und da schreibt Paulus Gottes Geist, Römer 8, Vers 16, Gottes Geist selbst gibt uns die Gewissheit. Und dann steht noch, dass wir Gottes Kinder sind. Also Gewissheit ist eine Sache, die man sich nicht erarbeiten kann. Die kommt aus einer tiefen Beziehung mit dem lebendigen Gott und die kommt als ein Geschenk, das der Heilige Geist über unserem Leben ausgießt. Daher kommt Gewissheit. Also nicht, wenn du denkst, oh, der hat aber schöne Sachen erzählt heute, super und toll, Mensch, das erzähle ich jetzt alles weiter und dann habe ich die Gewissheit. Du, das reicht nur bis Montagmorgen, ich sage dir das jetzt schon. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und du brauchst eine Begegnung mit diesem Geist, der in deinem Herzen das umschalten kann, dass du dir der Sache gewiss bist, auch wenn es noch so schwierig ist. Ich liebe ein Lied, das ich viele, viele Jahre schon kenne, immer auf Hochzeiten spiele, auch schon auf Beerdigungen gespielt habe, passt eigentlich immer. Und dieses Lied spricht von dem Halt in unserem Leben, von dem Anker, Hamburg ist ja hafenfest, am liebsten würde ich da sein. Von dem Anker, das selbst große Schiffe im Sturm festen Halt verleihen kann. Und da schreibt der Liederdichter: Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung alles Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. David, der Typ mit dem Goliath, schrieb im Psalm 23: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der hatte eine Gewissheit. Der hatte etwas, wonach du dich vielleicht auch sehnst. Wofür ich jeden Morgen bete: Gott, gib mir diese Gewissheit, dass du mit mir gehst. Und ich will im Glauben sprechen: Herr, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, noch Hohes, Tiefes, noch irgendwas auf dieser Welt mich trennen kann von deiner Liebe. Aber ich weiß, wenn der Heilige Geist es nicht in mir in Brand setzt, dann bleiben das leere Worte auch durch fromme Gebete. Und deswegen ist meine Frage heute Morgen: Hast du diese Gewissheit? Hast du diese Gewissheit, die dich befähigt, stark zu bleiben, wenn andere schwach werden? Wenn der Teufel kommt und dir den Samen rauben will, den Gottes Wort in dein Herz gelegt hat. Weißt du, wenn die Wurzeln auf Felsen stoßen, wenn die Sorgen dieser Welt deinen Glauben überwuchern wollen, hast du diese Gewissheit, die dich trägt, dann bist du diesem Ding ein ganzes Stück näher, dass du zu dieser Gruppe gehörst, die Frucht bringt in ihrem Leben. Und ich wünsche dir das von Herzen. Ich wünsche mir das von Herzen, dass ich ein Mensch der Gewissheit bin. Ein Mensch, der weiß, wo er hingeht, der nicht aufgibt, der weiß, mit Gott kann ich große Dinge tun. Der dieses Bibelwort nicht nur kennt, sondern der das auch erlebt: Mit Gott sind alle Dinge möglich im Glauben. Ich will dich herausfordern und dich fragen: Würdest du gern, dass der Heilige Geist das in dir bewirkt, dass du gewiss bist? Dass diese Gewissheit in dein Leben kommt und du hier rausgehst mit aufrechtem Gang. Du musst dich nicht mehr verstecken, auch wenn du nicht der große Redner bist. Du musst dich nicht verstecken, auch Viehhirten wurden Könige. Gott selbst wurde klein. Er nahm all die Dinge, all die Schwachheit auf sich. Und ich stehe hier und frag dich: Würdest du diese Gewissheit gerne haben in deinem Leben? Ja. Jesus, du siehst uns. Und du siehst auch die Geschwister mit erhobenen Händen. Und jetzt bete ich, Herr, dass dein Wort wahr wird unter uns, dass es lebendig wird, was du uns sagst, und das Gewissen, das Wissen zur Gewissheit wird. Komm, Heiliger Geist, und bewirke das, was Menschen nicht tun können. Verändere unser Denken. Hilf uns, mit offenem Herzen zu erwarten, dass du uns veränderst. dass du Herzen aufbrichst, dass du uns zur Umkehr leitest, dass du uns zu Menschen machst, die Frucht bringen, sodass auch die nächsten Generationen nach uns dich kennenlernen können. Bete für all die, die hier in diesem Raum sitzen und dich nicht persönlich kennen. Gib uns die Möglichkeit, Herr. Gib ihnen die Möglichkeit, dich kennenzulernen. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass ich so beten kann, weil ich weiß, du bist hier. So segne uns und segne dein Wort an unseren Herzen. Amen.